Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das politische Geschehen und wir analysieren aktuelle Themen und Debatten. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen österreichweit aktiven Jugendorganisation, und gemeinsam arbeiten wir daran, die Linke in Österreich stark zu machen. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich komme gerade von einem sehr sonnigen Herbstspaziergang zurück und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, dass ich selten so viel gezielt spazieren gehe und geplant Bewegung mache wie in Lockdown-Zeiten. Ich weiß nicht, wie sich es mit meinem Gast heute verhält, vielleicht ein bisschen anders. Genau diese Zeiten der Pandemie stehen heute im Fokus unserer Sendung, denn heute diskutieren wir die Frage, was tun gegen Corona? Die zweite Corona-Welle hat Österreich mittlerweile fest im Griff. Und um die drohende Sprengung der Spitalskapazitäten vielleicht doch noch zu verhindern, musste die Regierung nach monatelangem Wegschauen und Beschwichtigen jetzt quasi unvorbereitet einen Lockdown-Light einführen. Warum ist Österreich nicht in der Lage, das Coronavirus nachhaltig zu bekämpfen? Liegt das an der Unfähigkeit der Regierung? Liegt das an wirtschaftlichen Sachzwängen? Oder liegt das vielleicht am Virus selbst? Wie managen andere Länder eigentlich die Pandemie? Und warum sind manche von ihnen so viel erfolgreicher in der Pandemiebekämpfung als Österreich? Darüber spreche ich heute, Corona-konform per Videocall, mit Fabian Lehr. Fabian Lehr ist linker Blogger und er teilt ausführliche Analysen zum politischen Umgang mit Corona schon seit längerer Zeit auf Facebook und seit neuestem auch auf Instagram. Und Fabian, ich freue mich total, dass du heute da bist.
Ich auch, guten Abend.
Wir befinden uns nun wieder in einer Art Lockdown, sage ich mal. Und die Meldungen überschlagen sich ja eigentlich aus den Bundesländern, dass die Intensivkapazitäten gefährlich knapp werden, könnte man sagen. Kurz, die Corona-Lage spitzt sich geradezu in Österreich. Ende des Frühjahrs war meine Beobachtung, dass man sich eigentlich regelrecht auf die Schulter geklopft hat. Man sei gut durch die Pandemie gekommen. Eigentlich sei man am besten von allen durch die Pandemie gekommen. Wie sind wir jetzt in dieser Situation gelandet? Könntest du vielleicht zum Einstieg doch mal so kurz nachzeichnen, was sich seit dem Corona-Ausbruch im Frühjahr getan hat, was sich seit dem ersten Lockdown in Österreich getan hat?
Ich glaube, man muss zunächst einmal die Österreicher Selbstzufriedenheit über das Management der ersten Welle etwas relativieren aus zwei Gründen. Der eine ist, dass Österreich zwar im Vergleich mit den USA, da den meisten westeuropäischen Staaten, relativ gut abgeschnitten hat, was Infektionszahlen und Todesrate angeht, aber katastrophal im Vergleich beispielsweise zu den meisten ostasiatischen Staaten. Österreich hat am Ende der ersten Welle eine Todesrate von etwa 80, 90 Toten pro 1 Million Einwohner. Das ist etwa 30 Mal schlechter als der chinesische Wert und etwa 100 Mal schlechter als der taiwanesische. Das heißt, wirklich gut abgeschnitten hat Österreich nur in Relation zu den Staaten, die katastrophal versagt haben, wie Frankreich, Großbritannien, Italien, USA. Das Zweite ist, dass Österreich zwar im Inland eine relativ gute Bilanz nach westeuropäischen Maßstäben aufgewiesen hat, allerdings einer der Hauptmotoren der Verbreitung des Virus in Europa war, insbesondere durch das Totalversagen und dies geradezu kriminelle Verhalten der Behörden in Tirol. In den Tiroler Behörden war im Februar schon aufgrund von vor allem isländischen und sonstigen skandinavischen Warnungen bekannt, dass der Skitourismus nach Tirol einer der Hauptmotoren der Ausbreitung des Virus nach Mittel- und Nordeuropa ist. Man hat noch eine volle Woche den gesamten Tourismusbetrieb aufrechterhalten. Es gab kürzlich eine Studie, in der errechnet wurde, dass beispielsweise in Deutschland zeitweise etwa die Hälfte aller registrierbaren Fälle indirekt auf Tirol zurückgehen. Das heißt, Österreich war eine der großen Drehscheiben, wie das Virus überhaupt von Italien sich nach Mittel- und Nordeuropa verbreitet hat. Und das kann man nicht wirklich als eine gute Bilanz betrachten. Aber gut, nachdem einmal dann Anfang Mitte März die Seuchenbekämpfung eingesetzt hat, war Österreich für westeuropäische Verhältnisse tatsächlich relativ erfolgreich. Es gab dann relativ früh einen vergleichsweise scharfen Lockdown, der tatsächlich dazu geführt hat, dass bis Mai, Mitte Mai, Ende Mai die Epidemie in Österreich weitgehend abgeebbt ist und wir im Juni eine der niedrigsten Infektions- und Todesraten Mittel- und Westeuropas hatten. Wir hatten im Juni jetzt einen Tiefstand von täglich noch etwa 20 registrierten Neuinfektionen. Tageweise ist es sogar auf 10, 15 gefahren. Man konnte im Sommer wirklich den Eindruck haben, Corona ist in Österreich vorbei. Wir haben das Virus de facto ausgerottet. Es ist jetzt zu Ende. Man hat allerdings die gesamten Schutzmaßnahmen eben aufgrund dieses scheinbaren Erfolgs bereits im Juni bzw. Juli zu einem Zeitpunkt aufgehoben, als es immer noch etwa 1000 registrierte Infektionen gab. Das klingt nach den heutigen Maßstäben, wo wir Tageszahlen von knapp 10.000 Neuinfektionen haben, nach wenig. Aber wir wissen, Corona ist eine extrem ansteckende Krankheit. Wenn wir 1000 registrierte Neuinfektionen, immer noch aktive Infektionen haben, dann laufen tatsächlich wahrscheinlich mindestens 3.000, 4.000 aktiv infizierte Leute herum. Und das reicht völlig für die Vorbereitung einer zweiten Welle. Ich würde deswegen sagen, dass das, was jetzt geschieht, schon im Juni, Juli angelegt war. Als man fast alle Maßnahmen aufgehoben hat, sogar Elementarmaßnahmen wie die Maskenpflicht in Supermärkten. Österreich war meines Wissens das einzige europäische Land, das im Juni die Maskenpflicht komplett oder fast komplett aufgehoben hat. Es war eines der einzigen europäischen Länder, das zur Rettung des Sommertourismus fast vollständig wieder auf Einreisekontrollen und Testpflicht für internationale Einreisen verzichtet hat. Wir erleben jetzt dasselbe Schauspiel, dass das primäre Ziel der Virusbekämpfung darin besteht, wie können wir den vor allem deutschen Wintertourismus nach Österreich retten, indem wir die Zahlen noch etwas drücken. Das war im Juni bereits absehbar, dass es zu einer neuen Welle führen würde. Wir sehen dementsprechend auch ab Juli kontinuierlich steigende Fallzahlen. Zunächst noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Wir haben im Juli, August dann langsam wieder dreistellige tägliche Neuinfektionen. Zu Ende August, Anfang September, glaube ich, kamen wir dann erstmals auf vierstellige Neuinfektionszahlen. Im Laufe des September wurde nominal der Höchststand der ersten Welle übertroffen und im Oktober explodierte es dann dermaßen, dass die Regierung sich wieder gezwungen gesehen hat, relevante Maßnahmen eben diesen jetzigen Halblockdown zu ergreifen. Aber es war nicht so, dass es eine neue Entwicklung war. Wir haben jetzt seit etwa 3-4 Monaten kontinuierlich steigende Fallzahlen. Man hat diese Entwicklung einfach nur zugesehen bis zu einem Niveau, dass wir schon das Doppelte oder Dreifache des Frühjahrsmaximums hatte, auch wenn man es nicht ganz vergleichen kann aufgrund der unterschiedlichen Testraten. Aber es war Ende September, Anfang Oktober klar, dass was jetzt kommt, wird mindestens genauso schlimm wie die erste Welle, eher schlimmer. Und man hat trotzdem noch bis Ende Oktober gewartet, um mal wieder relevante Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, man hat in Österreich einfach ziemlich lange einen Kurs der totalen Realitätsverweigerung gefahren, in der Hoffnung, wir sehen es zwar, dass monatelang die Fallzahlen steigen, aber vielleicht wird ja noch irgendein Wunder geschehen, dass diese Entwicklung plötzlich abbricht und wir keinen Lockdown mehr ergreifen müssen. Mir ist ehrlich gesagt auch nicht klar, worauf Anschober, Kurz und Co. eigentlich gewartet haben, was für eine mysteriöse Entdeckerentwicklung plötzlich eintreten mag, die dazu führt, dass nach 3 Monaten Wachstum dann plötzlich Schluss ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nicht 10.000, 20.000, 50.000 aktive Infektionen haben, dann ohne etwas dagegen zu tun, das plötzlich aufhört. Von alleine hört es halt nicht auf, bevor sich der Großteil der Bevölkerung infiziert hat.
Und ich frage mich da auch, gerade du hast gerade den Wintertourismus auch erwähnt, als Grund vielleicht für das Handeln der Regierung, aber trotzdem, warum würdest du sagen, haben Kurz, Anschober, Kogler, warum haben sie so gehandelt, wie sie gehandelt haben? Also ist das allein der Wintertourismus? Auf welche Kapitalfraktionen haben sie quasi gehört, wer hat da Druck gemacht, wessen Druck haben sie sich gebeugt oder auf wessen Interessen wurde vielleicht auch jetzt dieses Maßnahmenpaket zugeschnitten?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus einer zynischen Strategie und schierer Inkompetenz. Man darf meines Erachtens schon nicht unterschätzen, wie inkompetent die westeuropäischen Regierungen sich einfach verhalten haben, jenseits aller bewussten politischen Kalkulationen. Wir haben im Frühjahr in der ersten Welle 2 grundsätzlich verschiedenartige Strategien in den verschiedenen Staaten im Umgang mit dem Virus gesehen. Die ostasiatischen Staaten, dann sehr bald auch Australien, Neuseeland und einige südostasiatische Staaten haben sehr schnell auf eine dezidierte Ausrottungsstrategie gesetzt. China, Taiwan, teilweise Vietnam, die Mongolei, Australien, Neuseeland haben schon im Frühjahr dezidiert erklärt, unser Ziel in der Handling der Pandemie ist es, die Epidemie auszurotten und keine Neuinfektion mehr zuzulassen. Dann gab es den brutalen britischen Ansatz, wie ihn Johnson in der Anfangsphase vertreten hat. Wir tun mehr oder weniger gar nichts gegen die Epidemie, warten die Herdenimmunisierung ab. Dann haben wir es schnell hinter uns. In ein paar Monaten können wir alles wieder aufsperren, normal weiterleben. Und es gab den unentschiedenen Mittelweg, wie ihn die meisten kontinentaleuropäischen Regierungen eingeschlagen haben. Das, was man eben das Flattening the Curve bezeichnet hat. Wir versuchen, die Geschwindigkeit der Infektion etwas einzudämmen, in der Erwartung, dass wir durch einen Lockdown die Epidemie managen können. Das war relativ erfolgreich. Man hat es in den meisten Ländern geschafft, tatsächlich auf ein sehr niedriges Infektionsniveau herunterzukommen, war dann aber nicht bereit, bis da auf Null herunterzugehen, es noch ein paar Wochen oder Monate aufrechtzuerhalten, aus Rücksichtnahme auf die Wirtschaft, aus einer relativ fragwürdigen Kalkulation heraus eben die Annahme, dass ein halber Lockdown ökonomisch weniger schädlich ist als ein scharfer Lockdown, wie in China praktiziert wurde. Das war natürlich zunächst ein riesengroßes Sozialexperiment. Das ist eine komplett neue Krankheit. Man wusste im Frühjahr nicht, wie die Epidemie sich verhalten wird, ob es neue Wellen geben wird oder ob das mit dem Sommer einfach aufhört. Ich glaube, was sehr wichtig ist für die Beurteilung der Strategie aller beteiligten Staaten, ist die Erfahrung mit SARS-1 vor, ich glaube 2002, 2003 war das. Mit SARS-1 hatten wir ein Beispiel einer sehr eng verwandten, sich anfangs ziemlich ähnlich verhaltenen Krankheit, die aber nach einigen Monaten tatsächlich komplett verschwunden ist, im Sommer weg war und nie wieder aufgetaucht ist. Es war sicher in einigen Staaten eine Wette darauf, wenn der Sommer kommt, ist die Epidemie beendet, wir müssen nichts mehr tun, das wird verschwinden wie SARS-1. Was eine sehr gewagte Wette war, weil wir einfach nicht wussten, wie groß die Unterschiede zwischen SARS-1 und SARS-2 sind. Wir sehen jetzt, dass es eher dumm gelaufen ist mit dieser Kalkulation. Das war wie bei der saisonalen Grippe oder anderen Atemwegserkrankungen im Sommer die Fallzahlen stark runtergehen, es aber eben nicht verschwindet und im Herbst wiederkommt. Das hätte man jetzt langsam einsehen können, als im Laufe des Hochsommers auf der ganzen Welt die Fallzahlen sanken, aber es nicht auf Null ging. Zumindest nicht in den Staaten, die keine Ausrottungsstrategie betrieben. Wir hatten zum Beispiel im Juli oder August eine, wenn auch etwas gedämpfte, aber trotzdem massive zweite Welle in den USA mit relativ anderen klimatischen Bedingungen, die darauf hätte hindeuten können, das wird in Europa auch nicht grundlegend anders laufen. Es verschwindet nicht wie SARS-1 von alleine. Wobei man das auch relativieren muss, weil SARS-1 auch nicht wirklich von alleine verschwunden ist, sondern durch massive Eingriffe der ostasiatischen Staaten. Aber aus irgendeinem Grund haben die kontinentaleuropäischen Staaten als Spätsommer und Herbst nicht die Kurve bekommen und ihre Strategie geändert. Ich glaube, das ist aus einem eine gewisse politische Trägheit. Man war zu konfliktscheu, man hat es nicht geschafft, jetzt zu verkünden, okay, wir haben uns geirrt, wir müssen eine Kehrtwende machen, den chinesischen Weg einschlagen. Es war andererseits die Rücksichtnahme auf bestimmte Kapitalfraktionen, die auf sehr kurzfristige Profite angewiesen sind. Das war in Österreich zum ganz relevant natürlich der Tourismussektor, der in Österreich überproportional stark ist, viel wichtiger als für die meisten europäischen Staaten. Aber auch immer noch die Erwartung, wenn wir einen chinesischen Lockdown einsetzen, wird der wirtschaftliche Schaden höher sein, als wenn wir eine Ausrottungsstrategie finden, die kurzfristig ja auch stimmt, aber langfristig evident falsch ist. Wir sehen das, wenn wir uns die BIP-Entwicklung in verschiedenen Staaten anschauen. Die Prognosen für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr sind am besten für die ostasiatischen Staaten, die es durch einen harten Lockdown beendet haben. China wird wahrscheinlich der einzige große Staat der Welt sein, der 2020 ein Wirtschaftswachstum hat, wenn auch ein stark abgeschwächtes. Australien und Neuseeland kommen mit einem blauen Auge davon. Die USA, die mehr oder weniger eine ungehinderte Durchseuchungsstrategie gefahren haben, wie sie Johnson projektiert hatte, werden einen relativ schwachen Einbruch erleben. Die kontinentaleuropäischen Staaten den katastrophalsten Einbruch wählen, weil sie eben diesen ineffizienten Mittelweg gewählt haben, der weder Fisch noch Fleisch ist. Man schafft es nicht, die Epidemie auszurotten. Man zieht sie einfach unendlich in die Länge und verewigt damit einen halben Ausnahmezustand, in dem kein normales Wirtschaften möglich ist. Ich glaube aber, was dazu kommt, ist, dass der europäische Kapitalismus von den großen kapitalistischen Zentren der fragilste ist, dass er am tiefsten in der Krise steckt und deswegen die meisten kapitalistischen Akteure hat, die auf kurzfristige Profite angewiesen sind und keine Reserven haben, ein, zwei schlechte Jahre durchhalten zu können, um dann wieder loszustarten. Man, Europa steckte ja schon vor Beginn der Corona-Krise in einer tiefen politischen und ökonomischen Krise. Es war schon im Spätsommer 2019 absehbar, dass fast alle relevanten europäischen Staaten dabei waren, wieder in die Rezession zu schlittern. Es war absehbar, dass die Euro-Krise mit voller Wucht wieder aufbrechen würde. Es war absehbar, dass Italien, eventuell auch bald Spanien oder sogar Frankreich sich langsam wieder dem Staatsbankrott nähern. Es war klar, dass die 2019 begonnene Krise in Europa nur vertagt war, aber ab 2019 dabei wieder voll aufzubrechen. Der europäische Kapitalismus war schon krank vor der Corona-Krise. Der europäische Kapitalismus ist wahrscheinlich der, dessen Akteure am wenigsten in der Lage sind, langfristig noch zu denken, ihre kurzfristigen Profite einzustellen zugunsten einer langfristigen Strategie, wie es die relativ gesunden chinesischen Staatsbetriebe oder auch die amerikanischen Multis können, aber kaum die angeschlagenen europäischen Kapitalisten. Ich glaube, deswegen ist es eine Verzweiflungsreaktion eines ideellen Gesamtkapitalisten, der schon irgendwie mit Blick auf die Welt erkennt, das ist eine suizidale Strategie, die wir gerade fahren. Mm. Aber wenn wir diese Strategie abbrechen, werden wir halt sofort innerhalb der nächsten Wochen und Monate in einen extremen Krankheitszustand geraten, den wir andernfalls vielleicht noch ein, zwei Jahre hinauszögern können. Das heißt, es ist meines Erachtens eine Mischung aus schierer fachlicher Inkompetenz, dem Unwillen aus den ostasiatischen Erfahrungen zu lernen, wahrscheinlich auch aus einem gewissen rassistisch motivierten Dünkel heraus. Westeuropa hat nicht von Asien verbunden, aber mit Rücksichtnahme auf die besonders prekäre Situation des westeuropäischen Kapitalismus.
Ich finde, das ist ein voll wichtiger Punkt, nämlich auch nicht aus dem Blick zu verlieren, dass diese Länder wie Taiwan, China, auch Südkorea, Neuseeland auch, die haben ja auch nicht einfach aufgrund humanistischer Maßstäbe anders gehandelt als Österreich, während Österreich quasi blind auf die Wirtschaft gehört hat. Eben gerade China ist dafür bekannt, wirtschaftliche Entwicklung einen hohen Stellenwert einzuräumen. Und ich finde es eben total spannend, wie es einfach Südkorea und China zum Beispiel schaffen, Seuchenbekämpfung tatsächlich mit dem Kapitalismus vereinbar zu machen und diese Lösungen hier aber nicht greifen. Also selbst in dieser kapitalistischen Logik versagt gerade die Regierung. Also genau, das finde ich tatsächlich, also so ist, die Strategie der Regierung ist dann ja total inkonsistent, ist total widersprüchlich, total sprunghaft auch einfach in all ihren Maßnahmen. Und du hast doch gerade erwähnt, dass die Regierung sich quasi weigert, auch vielleicht Lehren zu ziehen, einerseits aus dem, wie Corona schon erfolgreich bekämpft worden ist, andernorts aber auch aus einem Dreivierteljahr Pandemie, sich quasi den Eigenheiten des Coronavirus zuzuwenden. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die Tücken und Eigenheiten von Corona, von diesem Virus?
Also die größte Schwierigkeit in der Eindämmung der Pandemie besteht darin, dass es eine Krankheit mit einer insgesamt zwar relativ niedrigen Sterblichkeit ist, die aber trotzdem viel höher ist als die der bekannten saisonalen Erkrankungen, die gleichzeitig aber einen enorm hohen Anteil asymptomatischer Erkrankter hat. Was bedeutet, es reicht nicht, wie es zum Beispiel bei der MERS-Epidemie in Saudi-Arabien möglich war, einfach nur die Infektiösen wegzusperren. Nach ein paar Wochen ist das Problem gelöst. Man hat, wenn man keine Massentestungen durchführt oder keine Quarantänemaßnahmen setzt, einfach permanent Tausende bis Zehntausende Menschen herumlaufen, die symptomfrei sind, das Virus verbreiten, ohne es zu merken. Man weiß mittlerweile auch, dass die Infektiosität von SARS-2 wesentlich höher ist als die von SARS-1, was einhergeht mit einer niedrigeren Sterblichkeit, die Krankheit aber insgesamt gefährlicher macht. Das ist ja sehr häufig ein Fehlschluss, dass die Leute sich vorstellen, Covid-19 ist keine allzu schlimme Krankheit, weil zu 99% überlebt man es eh. Was man dabei aber wenig beachtet, ist ja, dass gerade Krankheiten mit einer extrem hohen Sterblichkeit genau deswegen sich fast nicht ausbreiten können. Mhm. Es wurde dann oft darauf hingewiesen, Covid-19 ist ja nicht so schlimm wie Ebola. Ebola hat aber gesellschaftlich einen viel geringeren Schaden angerichtet, genau weil die Sterblichkeit so hoch ist. Ebola ist halt eine Krankheit, bei der fast jeder Infizierte innerhalb von wenigen Tagen nach der Epidemie quasi sterbend auf dem Boden liegt und sich nicht mehr fortbewegen kann. Das ist deswegen eine Krankheit, die sich kaum ausbreiten kann. Ebola hat, seit die Krankheit entstanden ist, weniger Menschen umgebracht, als SARS-CoV-2 momentan innerhalb eines Tages umbringt bei der jetzigen Entwicklung, weil es sich so leicht ausbreiten kann. Die chinesischen oder allgemein die ostasiatischen Staaten haben schon einmal hautnah die Erfahrung mit einer relativ ähnlichen Krankheit gemacht, eben SARS-1. Was sich ein bisschen unterscheidet von SARS-CoV-2, es hat eine höhere Mortalität, ist aber etwas weniger infektiös. Aber die ostasiatischen Staaten haben zwei Lehren aus dieser Erfahrung gezogen. Erstens, dass es grundsätzlich möglich ist, eine neu aufgekommene Krankheit auszurotten, statt nur ihre Ausbreitung zu behindern. Und zweitens, dass man damit sowohl gesellschaftlich als auch ökonomisch besser fährt. Diese Gesellschaften sind deswegen, glaube ich, auch im Bewusstsein der Masse ihrer Bevölkerung besser vorbereitet auf die psychologischen Herausforderungen, die Massenquarantänen, die Massentests, die Reisebeschränkungen und so weiter haben. Es ist einfach eine Erfahrung, die die Masse der Bevölkerung dort schon einmal gemacht hat. Sie haben gesehen, sie haben hautnah erlebt, es funktioniert tatsächlich, es ist wirklich zum Besten der gesamten Gesellschaft. Es gibt deswegen, glaube ich, auch wenn es in China ein mehr oder weniger freies Pressewesen gäbe, würde es dort keine verrückte Corona-Leugner-Bewegung geben, wie sie in Deutschland oder Österreich existiert, weil die Leute einfach schon die positive Erfahrung haben, dass die gesellschaftliche Solidarität zur Bekämpfung des Virus nicht nur notwendig, sondern auch grundsätzlich möglich ist. Es hat in Europa total schnell einen unsinnigen Defätismus gegeben, dass man schon im März, April dann verkündet hat, es ist eh nicht möglich, die Krankheit auszurotten. Wir müssen halt versuchen, das Infektionsgeschehen halbwegs unter Kontrolle zu halten, etwas die Epidemie abzudämpfen, in der Hoffnung darauf, dass bald ein Impfstoff verfügbar ist. Aber diese Strategie des Wartens auf einen Impfstoff ist eben fragwürdig. Es gibt jetzt große Durchbrüche, dass beispielsweise in Deutschland BioNTech wahrscheinlich unmittelbar davor steht, einen sehr wirksamen Impfstoff zuzulassen. Das wird aber trotzdem, bis der freigegeben wird, wahrscheinlich noch mal ein paar Monate dauern. Es wird, wenn er freigegeben ist, wahrscheinlich über ein Jahr dauern, bis der Großteil der Bevölkerung durchgeimpft ist. Es wird selbst, wenn der Großteil der Bevölkerung durchgeimpft ist, noch zu fraglich sein, ob das tatsächlich zu einer Immunisierung der Geimpften führt oder nur schwere Verlaufsfälle verhindert. Es ist fraglich, wie lange dieser Impfschutz hält. Wenn beispielsweise der Impfschutz durch den neuen Impfstoff nur 3, 5 oder 6 Monate wirksam sein sollte, dann habe ich ein Problem, wenn ich über ein Jahr brauche, um die Bevölkerung durchzuimpfen. In Deutschland hat man beispielsweise geschätzt, dass realistischerweise das Maximum, was man an Impfungen logistisch stemmen kann, etwa 100.000 Impfungen pro Tag sind. Damit bräuchte man über 1,5 Jahre, um die gesamte deutsche Bevölkerung durchzuimpfen. Und da habe ich dann halt ein Problem, wenn nach 5 Monaten der Impfschutz schon wieder seine Wirksamkeit verliert. Das heißt, natürlich ist es sehr gut und sehr erfreulich, dass wir jetzt wahrscheinlich vor der Zulassung eines Impfstoffs stehen. Aber das bedeutet absolut nicht, dass deswegen in 2, 3 Monaten die Epidemie vorbei ist und wir jetzt aktiv nichts mehr tun müssen. Die Epidemie wird wahrscheinlich das ganze Jahr 2021 noch in mehr oder weniger scharfer Form weitergehen. Und in den nächsten 2, 3, 4 Monaten wird der Impfstoff uns wahrscheinlich gar nichts nützen. Wir werden diesen ganzen Winter irgendwie die Krankheit weiterhin auf nicht pharmazeutische Weise bekämpfen müssen. China, Taiwan, Australien, Neuseeland haben bewiesen, dass das möglich ist. Die Frage ist halt, ob Europa sich endlich aufrappelt und diesen Lektionen folgt oder nicht.
Was ich oft schwierig finde, ist auch in Anbetracht dieser Umstände zu überlegen, was denn eigentlich jetzt eine sinnvolle Position ist, die Linke dazu beziehen kann, angesichts dieser eskalierenden Pandemie. Also man könnte jetzt sagen, okay, wir müssen als Linke zeigen, dass wir gesellschaftliche Verantwortung übernehmen können, indem wir härtere Maßnahmen fordern. Aber gleichzeitig können wir die individuellen Kollateralschäden, die dadurch entstehen, einfach angesichts der Machtlosigkeit, die Linke gerade hat, gar nicht mitsteuern. Oder würdest du sagen, liegt angesichts der aktuellen Krise und angesichts dieser einseitigen, auf die Wirtschaft zugeschnittenen Maßnahmen unsere Aufgabe viel eher darin, dass wir uns auf die Interessen derjenigen konzentrieren sollten, die einfach gerade unter die Räder geraten deswegen? Also welche Rolle kann gerade eine Linke überhaupt sinnvoll einnehmen in dieser defensiven Position, in der wir als Linke uns einfach seit Jahren, Jahrzehnten befinden?
Ich glaube, dass die Haltung, die die Linke in den europäischen Staaten und auch in Nordamerika, in all denjenigen kapitalistischen Staaten, die in der zweiten Welle gerade vollkommen versagen, eine doppelte sein muss. Einerseits die Ineffizienz und Halbherzigkeit der solchen Bekämpfungsmaßnahmen anprangern. Man muss klar aussprechen, dass Leute wie Macron, dass Leute wie Kurz, dass Leute wie Merkel, dass Leute wie Johnson schuld sind an den Todesopfern der zweiten Welle, die in Europa gerade stattfinden. Dass diese Leute aus einem zynischen Kalkül heraus, wir können eventuell ohne wirksame Seuchenschutzmaßnahmen auf eine wirtschaftskompatiblere Weise durch die Epidemie kommen, zehntausende Menschenleben opfern. Es war Leuten wie Macron, es waren Leuten wie Kurz spätestens ab dem Spätsommer klar, dass der chinesische Weg der wirksamere ist. Es war ihnen klar, dass eine zweite Welle kommen würde. Sie haben trotzdem aus einem zynischen Kalkül, wir wollen kurzfristige Schäden für unsere Wirtschaft verhindern, zugelassen, dass die zweite Welle in dieser Wucht kommt und zigtausende Menschen töten wird, wahrscheinlich weitaus mehr als die erste. Ich finde es auch irritierend, dass so wenig die Regierungen in Europa dafür persönlich angegriffen werden, dass sie einfach direkt schuld sind an dieser zweiten Epidemie. Wenn ich die österreichische Medienwelt betrachte, den Eindruck, man akzeptiert das irgendwie als eine unvorhersehbare Naturkatastrophe. Die Politik kann eh nichts dafür. Man kann vielleicht Details kritisieren, aber nicht benennen, kurzen Anschub, was sind schuld daran, was gerade passiert. Es gibt ansatzweise, beispielsweise in anderen europäischen Ländern wie Tschechien, wo bereits mehrmals jetzt der Gesundheitsminister zurücktreten musste, weil er nicht in der Lage war, die zweite Welle zu handeln. Es gibt in Österreich überhaupt keine politische Debatte darum, ob Anschober zurücktreten und Verantwortung übernehmen muss. Wir diskutieren jetzt darüber, ob Nehammer zurücktreten muss, weil er einen Terroranschlag nicht verhindert hat, aber nicht, ob Anschober das Handtuch werfen muss, weil er eine zweite Welle mit wahrscheinlich tausenden Toten zugelassen hat. Das ist halt das eine. Man muss aufzeigen, die Regierungen in Europa sind nicht nur inkompetent, sie sind zynisch in der Behandlung der Epidemie und dafür muss man sie schärfstens anwenden. Das Zweite ist aber, wir können nicht einfach nur fordern, ihr müsst einen Polizeistaat zur Bekämpfung von Corona schaffen. Man muss verbinden mit der sozialen Forderung, die Reichen müssen zahlen für die Auswirkungen der Krise. Die europäische Krisenpolitik ist nicht nur zynisch und inkompetent, sie ist auch sozial extrem ungleich und zwar in Österreich in einem besonders scharfen Maße. Man sieht das jetzt zum Beispiel an den neuen Gaststättenregelungen, die dazu führen, dass die Inhaber von Gaststättenbetrieben einfach den Großteil ihres Umsatzes, nicht ihres Gewinns, sondern ihres Umsatzes von der Regierung bezahlt bekommen. Was heißt, ein großer Teil der stillgelegten Gaststättenbetreiber wird jetzt einfach mehr Geld verdienen, also in Normalzeiten auf Regierungskosten, während man gleichzeitig inklusive der Grünen sich weigert, das Arbeitslosengeld zu erhöhen oder irgendwelche keynesianisch orientierten Hilfsprogramme zu starten, um die Kaufkraft der Bevölkerung zu erhöhen. Die Strategie, die Kurz, Macron und Co. in ganz Europa betreiben, bleibt sich treu. Wir erhöhen die Kaufkraft der Superreichen, des Kapitals allgemein und senken die Kaufkraft der Masse der arbeitenden armen Bevölkerung. Wir sind mittlerweile in Österreich an einem Punkt, wo die Grünen vollständig in dieser Burgfriedenslogik drin sind, dass auch eine Sigi Maurer sich öffentlich hinstellt, sich nicht entblödet zu verkünden, dass es ökonomisch nicht tragbar ist, das Arbeitslosengeld zu erhöhen, gleichzeitig aber zustimmt, dass es milliardenschwere Hilfen für große europäische Kapitalisten gibt. Wir sehen das gleiche in Deutschland, wo Betriebe wie die Lufthansa Milliarden vom Staat geschenkt bekommen, während es gleichzeitig keinerlei zusätzliche Sozialmaßnahmen für durch die Krise arbeitslos gewordene Kurzarbeiterinnen oder sowieso schon prekär Beschäftigte gibt. Es gibt nicht mal eine Debatte darum, dass man während der Krise die Mieten aussetzen könnte, was eigentlich die naheliegendste Forderung überhaupt wäre. Wenn jemand mit der Bevölkerung nicht mehr arbeiten kann, dann kann ich auch keine Miete mehr zahlen. Ja. Deswegen, man müsste es immer verbinden mit einerseits die Regierung total inkompetent und müsste einen wirksamen Seuchenschutzkurs fahren. Dieser Seuchenschutzkurs müsste aber mit sozialistischen Forderungen verbunden sein. Und das heißt, wir bitten die Profiteure der Krise und überhaupt das europäische Kapital, das in den letzten 10 Jahren einem historisch beispiellosen Ausmaß gemästet hat, zur Kasse. Es ist ohne weiteres möglich, wenn wir in Europa selbst nur linksreformistische Ansätze verwirklichen würden, wie eine ernstzunehmende Vermögenssteuer, wie eine ernstzunehmende Erbschaftssteuer. Selbst mit diesem Geld wäre es durch Umverteilung von oben nach unten schon problemlos möglich, einfach alle nicht essentiellen Betriebe zu schließen und deren Arbeitern ein halbes oder ein Jahr lang ihr volles Gehalt weiterzuzahlen. Es wäre problemlos möglich, das Arbeitslosengeld zu verdoppeln während der Corona-Krise. Es wäre problemlos möglich, den Leuten einfach Blankoschecks auszuteilen über mehrere tausend Euro, um die Massenkaufkraft zu steigern. Aber nicht einmal solche Forderungen, die gar nicht revolutionär sind. Das ist einfach nur eine linksreformistische, keynesianische Politik. Nicht mal sowas wird wirklich erhoben. Es würde eigentlich zur Finanzierung der Krise total ausreichen, wenn wir wieder eine Steuerpolitik wie in den 50er oder 60er Jahren hätten. Das wird aber bereits nicht wirklich diskutiert. Wir würden natürlich weitergehen und fordern, dass all diejenigen, die momentan von der Krise profitieren, enteignet werden müssen. Aber selbst eine ganz ordinäre linksreformistische Politik wäre schon ausreichend, um die Krise in einem Ausmaß zu bewältigen, dass kein normaler Arbeiter oder Armer verarmt durch die Krise. Und das scheint mir halt ist etwas die Schwäche der meisten linken Antworten momentan, dass man entweder sich halb und halb auf die Seite der Corona-Skeptiker stellt und sagt, eigentlich ist es gar nicht so wild, wir müssen gegen das Überwachungsregime und die Ausgangsbeschränkungen uns wehren. Gut, die Ausgangsbeschränkungen mögen im Detail idiotisch sein, aber der Hauptpunkt ist nicht unbedingt, dass sie falsch sind, sondern dass sie nicht ausreichen und dass sie nicht mit einem sozialen Komponenten, einer durchdachten Finanzierung verbunden sind. Man muss ganz klar sagen, wir sind für die Seuchenbekämpfung. Wir greifen die Regierung aber dafür an, dass sie es nicht packt und dafür, dass sie es als eine weitere Gelegenheit benutzt, die soziale Spaltung der letzten Jahre zu verschärfen und weiter von unten nach oben um zu verteilen, statt umgekehrt.
Fabian, vielen Dank. Ich glaube, du hast gerade sehr gut auf den Punkt gebracht, was unsere Haltung als Linke sein muss und wofür es auch die europäischen Regierungen zu kritisieren gilt. Vielen, vielen Dank für all deine Ausführungen und deine Analysen der aktuellen Situation.
Danke dir.
Das war's auch schon, unsere neue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste erscheint wieder am Sonntag um 12 Uhr, überall dort, wo es Podcasts gibt und auch auf unserer Website www.jungelinke.at. Folgt uns auch gerne auf Spotify, auf anderen Plattformen wie Apple iTunes, damit ihr keine Folge verpasst und immer am Laufenden seid, was unsere Analysen angeht. Wenn ihr euch jetzt denkt, ihr möchtet nicht nur unseren Podcast hören, ihr möchtet auch Junge Linke mal kennenlernen, selbst aktiv werden, dann nehmt doch teil an unserem Online-Programm, das wir jetzt für den zweiten Lockdown auf die Beine gestellt haben. Zum Beispiel einen tollen Lesekreis zu Fragen, warum Kapitalismus immer wieder in die Krise gerät. Und das greift, glaube ich, auch einige Punkte an, die Fabian heute im Gespräch aufgemacht hat. Deswegen meldet euch an auf www.jungelinke.at für unseren Lesekreis Oops, I did it again, Kapitalismus in der Krise. Ich freue mich sehr, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann!